SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon ist Christine Hartauer und zu Gast ist die Rechtsanwältin und Buchautorin Christina Klemm. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Christina Klemm, Sie haben als Rechtsanwältin hunderte Frauen vor Gericht vertreten. Diese Frauen, das sind Überlebende von oft massiven körperlichen, psychischen und auch sexualisierten Angriffen. Aber Sie vertreten auch Angehörige ermordeter Frauen. Sie haben auch ein Buch geschrieben über diesen Hass auf Frauen. Das Buch, das heißt Gegen Frauenhass. Und darin erzählen Sie von dem Fall Lisa M. Wer ist Lisa M.? Was ist ihr zugestoßen?
Ja, Lisa M. ist eigentlich eine ganz nicht besonders außergewöhnliche Frau in ihrem Aufwachsen. Sie wächst in einer Familie auf, in der es also ein wenig Auseinandersetzungen gibt, auch ein bisschen Gewalt, aber auch das nicht besonders auffällig, würde ich mal sagen. Und dann geht sie von ihren Eltern weg. Sie erlebt den Sexismus, den eigentlich alle junge Frauen erleben, also ab und zu mal angefasst zu werden von Fremden. Und genau, dann geht sie aber weg, studiert Philosophie und lernt dann einen ebenso jungen Mann kennen, Mirko, und verliebt sich in Mirko. Und ganz langsam ist es dann so, dass sie sich immer mehr auf diese Beziehung fixiert, aufgrund tatkräftiger Mitarbeit Mirkos, würde ich sagen. Also Mirko, der immer mehr auch von ihr fordert, mit ihr zusammen zu sein, ihre Freundinnen und Bekanntschaften schlecht macht, das auch nicht so wichtig findet, dass sie berufliche Erfolge erzielt. Also es gibt so nach immer wieder so Liebesbekundungen, und wie großartig sie sei, gibt es aber eben auch relativ schnell so Mechanismen des, ja, Kleinmachens, und dem fügt sich Lisa. Dann kommt es irgendwann tatsächlich zu einem ersten Schlag oder einem Schubsen. Darüber ist Mirko selbst völlig erschüttert, sagt dann auch, er sei, also, es habe ihn offenbar mehr verletzt als sie. Und sie verzeiht ihm, nachdem er sich also unendlich entschuldigt und Besserung verspricht etc. Und dann kommt es aber irgendwann auch zu einem nächsten Schlag. Und dann geschieht es, dass die beiden aufgrund des Todes des Vaters von Mirko in seinen Heimatort zurückkehren, sie dann dort auch mit ihm lebt. Er muss den Betrieb leiten und sie gründen eine Familie, dann kommen die Kinder. Und es ist dann so, dass er sie immer mehr, also sowohl einwebt in seine Strukturen, als auch immer mehr misshandelt. Es kommen auch sexualisierte Übergriffe hinzu. Und irgendwann versteht sie, dass es so nicht weitergeht, und packt die Kinder und geht. Dann ist es aber leider so, dass sie sofort irgendwie mit dem Jugendamt dann Kontakt hat, weil er sofort alles in die Wege leitet, um Umgang zu haben mit den Kindern, und sie rechtlich keine andere Chance hat, als ihm auch Umgang zu gewähren. Die Kinder auch gerne lieber, statt im Frauenhaus zu sein, lieber in dem schönen Haus des Vaters leben wollen, und sie dann nach relativ kurzer Zeit auch wieder zurückkehrt, weil sie für sich überhaupt gar keine andere Chance sieht, mit den Kindern weiterzuleben. Und als er sie dann immer wieder und dann ganz massiv misshandelt, geht sie wieder, und dann hat sie auch einen richtigen Plan. Sie verlässt die Stadt, sie geht weit weg, sie taucht richtig unter und versucht da auch mit Hilfe verschiedener Personen ein neues Leben zu beginnen. Und dann lauert er ihr aber auf und tatsächlich ersticht er sie dann auch. Ich beschreibe dann auch noch das Gerichtsverfahren kurz, und Mirko wird nur wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt, weil man ihm einen sogenannten Tötungsvorsatz angeblich nicht nachweisen kann. Und so kommt er nach ein paar Jahren Freiheitsstrafe tatsächlich wieder aus dem Gefängnis und lebt dann mit seinen Kindern zusammen.
Dieser Fall, diese Lebensgeschichte von Lisa M., die ist fiktiv. Sie haben sich diese Lebensgeschichte ausgedacht. Warum aber ist diese Geschichte von Lisa M. vielleicht auch echter als echt?
Weil sie alltäglich passiert, also nicht jeden Tag, sondern nur jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Mann umgebracht oder Ex-Mann. Weil so viele, also die Geschichte wird natürlich noch sehr viel ausführlicher beschrieben in meinem Buch, aber ganz viele dieser Strukturen gibt es jeden Tag. Also dieser Kreislauf, den es da gibt. Also ich denke auch manchmal darüber nach, ob es so wie ein Spinnennetz eigentlich ist, in dem die Betroffenen eben so verwoben werden und in dem sie am Ende kaum noch eine Chance haben, herauszukommen. Das ist eines der, also der Strukturen, die immer wieder vorliegen. Das andere Problem ist, wie gehen Behörden damit um? Wie geht auch die Gesellschaft damit um? Wie gehen NachbarInnen, Bekannte, Verwandte auch damit um, wenn sie eigentlich längst sehen müssten, dass da was richtig schief läuft? Und wie lassen am Ende auch die Gerichte die Betroffenen völlig allein und geben keinen Schutz?
Ja, über diesen fehlenden Schutz, darüber werden wir heute auch sprechen in den Zeitgenossen. Wie oft hören Sie denn, wenn Sie Frauen wie Lisa M. vertreten, die ein ähnliches Schicksal haben, wie oft hören Sie dann, Lisa M. ist selbst schuld an ihrem Schicksal? Sie ist selbst schuld daran, dass sie sich darin hat verweben lassen.
Also ich höre das, glaube ich, seltener, als meine Mandantinnen es selbst hören, dass ihnen gesagt wird, warum hast du ihn denn nicht viel früher verlassen? Warum hast du dir den denn ausgesucht? Warum hast du dir keine Hilfe gesucht? Hätten wir das nur gewusst, wir hätten doch etwas unternommen. Also all diese Beschuldigungen letztlich oder die jedenfalls vielleicht auch gar nicht immer so gemeint sind, aber für die Betroffenen sich immer als Beschuldigung anhören. Ich glaube nicht, dass ich eine Betroffene kenne, die sowas noch nicht gehört hat. Und das setzt sich dann tatsächlich auch fort. Deswegen höre ich das durchaus auch manchmal im Gericht, wenn dann Richter oder Richterinnen von sogenannten Auswahlverschulden sprechen, dass sie eben sagen, na ja, also ihre Mandantin hat sich den ja auch mal ausgesucht. Da können wir jetzt auch nichts dafür, dass sie so einen gewalttätigen Mann, dass sie da drauf steht. Also solche Dinge, das höre ich schon auch. Aber vor allem hören es die Betroffenen selbst.
Sie schildern bei diesem Fall von Lisa M. auch, wie die Lokalpresse über den Mord an Lisa M. berichtet, wie Nachbarn, Nachbarinnen befragt werden, die dann meinen, ach Mirko, der war doch immer so ein Ruhiger, der hatte super viel Verantwortung im Betrieb, vielleicht mal ein bisschen Stress, aber eigentlich ein total netter im Ort, sehr bekannt, sehr beliebter Kerl. Es heißt dann auch oft in der Presse, es war eine Beziehungstat. Er hat aus Liebe getötet, aus Verzweiflung, weil sie ihn verlassen wollte. Was ist so gefährlich an dieser Berichterstattung, wenn man es eben so benennt?
Das relativiert einfach diese Taten und es verschleiert auch, wie brutal sie sind, wie gefährlich die Gewalt ist im sozialen Nahraum. Wenn es Eifersuchtsdrama heißt zum Beispiel, dann werden häufig auch die Motive verkannt. Also das ist kein Drama, das ist ein Verbrechen. Also es sind alles Begriffe, die diese Taten und die Gefährlichkeit der Täter verharmlosen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es seit ein paar Jahren ja auch eine Diskussion darum geht, also die ja auch unter dem Motto quasi nennt es Femizide, läuft. Aber auch heute noch liest man genau das, eben Liebesdrama, Eifersuchtsdrama, Familientragödie, was auch immer. Und es führt dazu, dass man nicht genau genug hinsieht und nicht genau genug die Strukturen versteht.
Es ist ja so, Sie hatten es vorhin erwähnt, wie alltäglich diese Gewalt gegen Frauen ist. Also mit Gewalt meine ich jetzt ganz weit gefasst Gewalt als Gewalt, aber auch Gewalt im Sinne von, wie viele Frauen sterben. Sie haben es schon gesagt, im Schnitt wird jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht. Und obwohl es so oft passiert und ich glaube, ich kenne keine Frau, die noch nie in irgendeiner Weise nicht sexuell belästigt wurde oder einen Übergriff erlebt hat. Obwohl das so oft passiert, es gibt einfach keinen Aufschrei in Deutschland. Es ist ziemlich ruhig, oder? Wie erleben Sie das? Wie empfinden Sie das?
Ja, es ist viel zu ruhig. Da schreibe ich viel drüber. Da habe ich mir auch tatsächlich sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe es ja dann versucht, in dem Begriff Frauenhass zusammenzufassen, weil ich davon ausgehe, es gibt so eine Normalisierung der Frauenverachtung, dass sie gar nicht mehr wirklich wahrgenommen wird und dass sie bagatellisiert wird und dass man sie also ja schulterzuckend hinnimmt. Das passiert eben, ja. Also diese Zahl alle drei Tage, die ist, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht, ob allgemein bekannt ist, aber das ist wirklich häufig gesagt. Aber wenn dann jeden dritten Tag eine Frau getötet wird, dann bedeutet das eben nicht, dass da in der überregionalen Presse drüber berichtet würde. Es bedeutet nicht, dass es Mahnwachen gäbe etc. Also dass Menschen überhaupt nur erschüttert sind oder sagen, wir müssen uns das mal strukturell ansehen, das kann doch nicht wahr sein. Das passiert nicht. Und man muss sich die Frage stellen, warum ist das denn so? Und die einfache Begründung ist, weil wir in einem patriarchalen System leben, in dem eben Gewalt tatsächlich eine Rolle spielt und auch eine wichtige Rolle zur Stabilisierung dieses Systems spielt. Das heißt aber ja, deswegen könnte man ja dennoch auch in der Nachbarschaft, im Dorf, wie auch immer, auf die Straße gehen oder sagen, wir müssen hier etwas verändern. Aber da würde ich wirklich sagen, es ist mittlerweile so normal. Wir alle wissen, wie viel Gewalt es in Partnerschaften gibt. Wir alle wachsen damit auf, dass es sexualisierte Gewalt gegen Frauen gibt. Wir lernen ja oder bringen auch unseren Kindern bei, dass Mädchen auf eine besondere Art auf sich aufpassen müssen oder auf sie aufgepasst werden muss, dass sie Sorge tragen müssen, dass sie auch eben selbst schuld sind, wenn sie sich in Gefahr begeben. Gleichzeitig sollen sie aber auch attraktiv sein, also auch körperliche Attraktion ausstrahlen. Also all das ist Teil unseres Gesellschaftsbildes. Und ich würde sagen, daraus ist die Folge, dass wir diese Gewalt so hinnehmen.
Glauben Sie, dass unsere Gesellschaft hier in Deutschland schon zu fortschrittlich denkt oder glaubt? Also, dass man irgendwie denkt, wir sind da eigentlich schon drüber hinaus, weil in Deutschland die Frauen dürfen wählen, sie dürfen arbeiten gehen, sie können sich scheiden lassen, sie können ohne das Einverständnis ihres Mannes das und das und das alles tun. Eigentlich sind wir doch schon so richtig weit gekommen. Glauben Sie, dass dieser Gedanke wie so Watte drüber liegt, dass man sich nicht damit auseinandersetzen möchte?
Ja, auch darüber mache ich mir immer Gedanken, weil das ist ja auch so ein eigenes Gefühl, das man hat. Dass man eigentlich denkt, ah ja doch, wir sind schon ganz schön weit, wir haben schon viel erreicht und man kann hier ja alles sagen. Wenn man dann aber sich tatsächlich mit anderen Ländern auch vergleicht, denkt man, so weit sind wir eben doch nicht. Wir haben immer noch einen riesigen Gender Pay Gap. Wir haben also die Verteilung von Care-Arbeit ist in Deutschland wirklich immer noch sehr ungerecht. Wir haben massive, also hohe Zahlen an sexualisierter Gewalt. Wir haben eine sehr niedrige Verurteilungsquote. Wir haben ganz wenig oder relativ wenig Schutzeinrichtungen. Beratungsstellen sind weiterhin unterfinanziert. Also ich weiß nicht genau, warum es so gut gelingt in Deutschland, dass Frauen denken, sie seien doch schon ganz schön gleichgestellt. Was übrigens meines Erachtens auch im Osten und Westen häufig anders gesehen wird. Also ich bin ja selbst in Westdeutschland sozialisiert worden, habe aber viele Freundinnen auch, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, die sagen, in der DDR hatten wir mehr Gleichstellung als jetzt in der BRD, was man ja zum Beispiel an Abtreibungsrechten etc. sehen kann. Auch da diese Sichtweise, von der ich jetzt sagen würde, als westdeutsche Person bin ich damit aufgewachsen, als gäbe es Gleichberechtigung, aber es ist weit, weit gefehlt.
Sie haben vorhin den Begriff Frauenhass genannt. Wie würden Sie Frauenhass definieren? Was bedeutet für Sie Frauenhass?
Ja, ich würde sagen, Frauenhass ist eine emotionale Gewohnheit der Verachtung, so der Vorannahme, dass weibliche Personen oder weiblich gelesene Personen weniger wert sind und diese auch ausleben zu dürfen. Ja, also der Hass ist schon sehr gezielt, würde ich sagen. Der ist antrainiert, der ist gezielt. Man darf eben Frauen in bestimmten Kategorien abwerten und das geht dann eben so weit, dass sie auch gewalttätig, diesen Frauenhass, dass man den ausleben darf oder jedenfalls, dass er hingenommen wird. Also ich sage nicht, klar, finden alle Femizide super. Ja, niemand würde das öffentlich bekunden und alle würden immer sagen, das muss verfolgt werden, das muss man verhindern. Aber dieser Weg dahin, das hat so eine große Normalität in unserem System, dass es nicht verhindert wird. Und ich meine, man muss auch sehen, dass Männer, die ihre Frauen töten, offensichtlich davon ausgehen, dass ihr Ansehensverlust weniger massiv ist, als wenn sie das einfach so hinnehmen würden, dass ihre Frauen sie verlassen, betrügen, eine Karriere machen, die sie nicht machen, etc. Also dass das, ich würde eben sagen, letztlich legitimiert dieses System, das geprägt ist von Frauenhass, Gewalt, fördert auch diese Gewalt und nimmt dadurch auch die Tötungen von Frauen, also Femizide, in Kauf.
Also die Gewalt gegen Frauen findet ihr tragisches Ende in der Ermordung von Frauen, in Femiziden. Aber Gewalt und Hass gegen Frauen äußert sich auch in alltäglichen Kommentaren, Hinterherpfeifen, im Büro, an der Hand, die nicht an diese Körperstelle gehört vom Chef, in anzüglichen Textnachrichten. Also diese sexualisierte Gewalt, die fängt wirklich mit Sprüchen an und endet eben damit, dass Frauen ermordet werden. Und Sie würden sagen, das Ganze, was dahinter steckt, ist so ein Machterhalt in dieser Gesellschaft, ein patriarchaler Machterhalt von Männern, so gewohnheitsmäßig?
Ja, ich würde sagen, sie dient dem Machterhalt. Also, dass Frauen eben auch, anders als Männer, immer damit beschäftigt sein müssen, wie bin ich sicher? Ja, wie kleide ich mich? Und zwar in so zwei Formen, nämlich die eine Form ist, wie bin ich attraktiv? Weil das bekommen Frauen ja auch anerzogen. So, sie müssen eben also attraktiv sein, sie müssen irgendwie auch ja charmant sein, sie dürfen nicht, also sie dürfen schon lustig sein, aber vielleicht auch nicht zu lustig, sie sollen gut sprechen können, aber sie sollen auch jetzt keine Rampensau sein, also sie sollen sich eben in so einem bestimmten, sehr eng gefassten Rahmen bewegen, der noch dem weiblichen Geschlechterklischee oder Geschlechterrolle entspricht. Und andererseits müssen sie eben Sorge haben, dass sie nicht angegriffen werden, dass sie, also kann ich auf das Geschäftsessen eigentlich gehen, ja, so wo doch eigentlich nur lauter Männer sind oder was machen die dann eigentlich danach noch in der Bar, ist das eigentlich in Ordnung, da jetzt auch noch mitzugehen und wie komme ich dann eigentlich nach Hause, auch das ist ja immer eine Frage und kann ich mich gehen lassen, also die anderen, die trinken alle, aber vielleicht sollte ich das nicht, weil dann könnte ich ja in eine Situation kommen, die nicht mehr ganz so in Ordnung ist. Und kann ich jetzt eigentlich eine Affäre mit dem anfangen? Weil wenn ich das dann habe, für den Mann ist das keine Abwertung, wenn er eine Affäre am Arbeitsplatz hat. Für die Frau möglicherweise aber doch. Also es gibt immer wieder ein Nachdenken darüber, wie sich eine Frau verhalten kann. Ja, man hat das ja auch zum Beispiel gesehen bei diesen sogenannten MeToo-Fällen, ja, so, dass den Frauen immer gesagt wird, wie kann man denn auch so blöd sein, in das Hotelzimmer eines berühmten Regisseurs zu gehen? Jeder Schauspieler könnte das, ja, so, der müsste sich keine Gedanken machen. Frauen müssen sich Gedanken um ihre Sicherheit machen und ich würde sagen, das raubt schon so viel auch Energie und so viel Möglichkeiten eben, weil sie dann nicht teilhaben können an bestimmten Dingen, dass das sehr gut ist, um eben bestimmte Machtstrukturen zu erhalten und auch weitergehend eben diese Gewalt ja auch innerhalb dieser Beziehungen dazu dient, um da auch also innerhalb der Partnerschaften ein gewisses Hierarchieverhältnis aufrechtzuerhalten.
Und neben dem Hashtag MeToo, der diese ganzen Erfahrungen publik gemacht hat, wo Frauen diese Erfahrungen in sozialen Medien geteilt haben, gab es auch einen Gegen-Hashtag Not All Men, also nicht alle Männer, wo dann Männer sehr schnell quasi innerlich aufgesprungen sind und gesagt haben, ja, aber ich schlage meine Frau ja nicht. Ich bin kein Frauenschläger. Ich vergewaltige niemanden. Ich habe das noch nie gemacht. Wie sehen Sie das? Ist es dann wieder so ein Fehlen, dass Männer sich wirklich mal hinsetzen und drüber nachdenken, okay, ich habe keine Frau geschlagen, ich habe keine Frau vergewaltigt. Sehr gut. Aber vielleicht habe ich mal einen blöden Spruch auf einer Party gemacht und dieses Nachdenken passiert eben nicht.
Ja, ich glaube, es gibt eine riesige Abwehrhaltung. Natürlich sind nicht alle Männer Vergewaltiger, ja, so wie nicht alle Soldaten Mörder sind. Also das ist ja banal, ja, das zu sagen. Dennoch würde ich sagen, reicht es nicht aus für Männer, wenn sie sagen, sie wollen an diesen Strukturen etwas verändern, dann reicht es nicht aus, nicht nur selbst nicht gewalttätig zu sein, tatsächlich sich auch so zu verhalten, dass man wirklich mal über Sexismus nachdenkt, tatsächlich über die eigene Rolle auch in der Paarbeziehung oder wo auch immer, das alles zu überdenken. Aber selbst wenn das alles erfüllt wäre, muss man auch meines Erachtens aktiv gegen Sexismus und gegen Frauenhass angehen. Also man muss tatsächlich auch etwas tun, wenn man sagt, man möchte das Patriarchat oder diese Verhältnisse abschaffen.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen. Heute zu Gast ist die Rechtsanwältin und Buchautorin Christina Klemm. Frau Klemm, Sie sind Anwältin, die sich mit Strafrecht beschäftigt. Normalerweise vertritt man dann als Anwältin die Täter, wenn ich mir das richtig angesehen habe. Und die Staatsanwaltschaft, die vertritt die Interessen der Opfer. Wie sind Sie dazu gekommen, als Anwältin die Opfer zu verteidigen?
Versuche das mal sprachlich noch ein bisschen zu klären. Also es ist so, ich verteidige keine Opfer, die brauchen keine Verteidigung. Ich vertrete sie, heißt das. Also ich vertrete Verletzte in Strafverfahren. Ich bin auch Strafverteidigerin. Ich vertrete auch oder verteidige beschuldigte Personen, aber das mache ich in anderen Deliktsfeldern. Das mache ich eher, wenn es um, weiß ich nicht, einen schweren Landfriedensbruch geht oder eine terroristische Vereinigung, also eher ganz andere Deliktsfelder. Da verteidige ich auch. Ich habe tatsächlich Jura studiert, weil, also ich selbst komme aus einer Antifa-Szene. Ich habe mich schon immer dafür eingesetzt, dass wir hoffentlich in einem besseren Staat leben, in einer besseren Gesellschaft leben können, und habe Jura studiert, um auch die Mittel des Rechts dafür einzusetzen. Und
Sie haben in Freiburg studiert.
Ja, genau. Ich habe in Freiburg studiert. Und dann bin ich relativ schnell auch dazu gekommen, dass es eben auch Verletzte von schweren Straftaten gibt. Und ich habe mich gar nicht und auch bis heute nicht darauf spezialisiert, geschlechtsspezifische Gewaltopfer zu vertreten, sondern ich vertrete auch sehr viele Verletzte von rassistischer Gewalt, von rechtsextremer Gewalt, antisemitischer Gewalt, queerfeindlicher Gewalt. Und das mache ich beides nebeneinander her. Ich vertrete Verletzte sehr gerne, weil sie eine Stimme brauchen. Und sie haben so wenig Möglichkeiten eigentlich, dass ihnen widerfahrene Unrecht tatsächlich, also dass es wieder gut gemacht wird oder dass überhaupt verstanden wird, was ihnen angetan wird. Und auch die Täter tatsächlich den Einhalt zu gebieten. Und deswegen mache ich das auch weiterhin tatsächlich, auch wenn es sich irgendwie komisch anhört bei diesen Fällen. Ich mache das sehr gerne.
Was würden Sie da konkret sagen, wenn ich Opfer wäre? Wofür bräuchte ich Sie konkret als Anwältin? Wo würden Sie mir helfen, um was zu erreichen?
Also Sie bräuchten entweder mich oder vielleicht irgendeine andere.
Ja, weil ich gerade mit Ihnen spreche.
Vielen sehr guten Anwältinnen. Also zum einen können Sie über mich sehr viele Informationen bekommen. Ja, ich werde eine Akteneinsicht bekommen. Ich kann Ihnen erklären, wie weit das Verfahren ist. Ich kann Beweise mit Ihnen sammeln. Ich kann auch selbst Ermittlungen anstellen, wenn Sie mir sagen, ah, die und die Zeugin, die habe ich jetzt auch noch aufgetrieben. Ja, das machen wir manchmal auch. Also ich hatte zum Beispiel schon mehrfach Fälle, da waren zum Beispiel Physiotherapeuten oder Ärzte beschuldigt, sexuelle Übergriffe in der Therapie begangen zu haben. Da haben wir dann auch selbstständig dann weitere Zeuginnen oder Betroffenen gesucht. Also ich kann all die Rechte, die eigentlich die also VerteidigerInnen auch ausüben können, das kann ich auch für sie tun. Ich kann dann auch innerhalb des Strafverfahrens Schmerzensgeld für sie beantragen und kann natürlich auch versuchen, in einem gewissen Rahmen Schutz für sie zu organisieren etc. Also das... Ich würde schon sagen, es gibt einen relativ großen Vorteil von einer Nebenklage und es gibt sehr viele Rechte, es gibt aber gar keine Pflichten für Nebenklägerinnen.
Würden Sie sagen, dass dann Frauen damit auch rechtlich nicht genug geschützt sind? Also wenn Sie zum Beispiel das beschreiben, die Beweislast, ich stelle mir das total schwierig vor in manchen Fällen, weil in einer Beziehung sind zwei Menschen involviert, vielleicht sind auch Kinder involviert, Verwandtschaft, je nachdem, wie nah man sich steht. Es ist ja unter Umständen auch sehr schwer, Dinge nachzuweisen. Würden Sie sagen, dass die Frauen da rechtlich gesehen genug Gehör bekommen oder dass die Hürden sehr, sehr hoch sind für sie, zu ihrem Recht zu kommen? Wie schätzen Sie das ein?
Also die Hürden sind sehr hoch, aber ich glaube, man muss es nochmal sehen. Also wenn jemand angeklagt ist, dann trägt die Beweislast der Staat. Ja, der Staat muss nachweisen, dass eine Person einer bestimmten Straftat schuldig ist. Und wenn sie Zweifel daran hat, dann muss sie den freisprechen. Das ist der Zweifelsgrundsatz und das ist auch im Zweifel für die angeklagte Person, dieses in dubio pro reo. Und das ist natürlich immer schwierig bei Aussage gegen Aussagekonstellationen. Ja, wir haben eben in vielen, vielen Fällen keinerlei andere Beweismittel als die betroffene Person, die verletzte Person. Das ist eigentlich das eigene Beweismittel und die muss so glaubhaft sein, dass man eben sagt, jetzt haben wir keinen Zweifel mehr. Manchmal sagen die angeklagten Personen etwas, manchmal auch eben nicht. Das finde ich ist alles richtig und das muss auch so sein, meines Erachtens, in einem Rechtsstaat. Das Problem ist aber, wann sind denn Zweifel da? Ja, welche Zweifel oder woraus kommen die denn? Und das finde ich ist das große Problem. Und die kommen eben häufig von so, wir sprechen davon Vergewaltigungsmythen oder eben anderen Mythen, weil Richter und Richterinnen nicht hinreichend informiert sind darüber, wie funktionieren eigentlich diese Taten? Ja, warum verlässt eine Frau eben in der Regel eher nicht den gewalttätigen Täter? Ja, wer aber denkt, verstehe ich gar nicht, warum hat sie den nicht verlassen? Das kann doch alles nicht so stimmen. Dann kommen direkt Zweifel. Ja, oder wer denkt, eine Frau nach einer Vergewaltigung auch in der Partnerschaft zum Beispiel, die wird sofort diesen Mann verlassen. Die wird auch nie wieder einen verständlichen Geschlechtsverkehr mit dem haben. Ja? Wer das denkt und nicht versteht, dass es in der Regel eigentlich umgekehrt ist, so dass ganz viele Frauen ihre Partner nicht verlassen, auch nicht nach einer Vergewaltigung verlassen, der hat keine Zweifel. Ja? So, also das ist es, wenn die nicht richtig informiert sind, wenn sie nicht verstehen, wie diese Taten funktionieren, wie Täterstrategien sind, wie Opferverhalten ist. Und das Opferverhalten nämlich, würde ich mal sagen, nachdem ich das so viele Jahre mache, es gibt kein Schema. Ja, es gibt Frauen, die sind am Boden zerstört und es sind welche, die lassen sich gar nichts anmerken. Es gibt Frauen, die lächeln bei der Aussage und lachen und es gibt welche, die brechen zusammen. Das hat alles keinerlei Bedeutung. Und deswegen ist es so schwierig, dass diese Taten tatsächlich nachgewiesen werden. Die Beweislast, aber also das finde ich ist schon auch von der Haltung her wichtig, weil es wird oft so getan, naja, man, also diese Verfahren werden von diesen Frauen geführt. Das werden sie nicht. Ja, die Frauen sind Zeuginnen in der Regel und man muss ihnen, würde ich sagen, dankbar sein, sowieso immer dankbar sein, dass sie dem Staat dabei helfen, die Gesetze durchzusetzen. Man tut nicht ihnen einen Gefallen dadurch, dass es diese Verfahren gibt, sondern der Staat sagt eigentlich, also das ist ja die Idee zu sagen, ein Staat kann nicht so funktionieren, dass wir alle Menschen davor beschützen, dass es keine Gewalt gibt. Wir treten dafür ein, dass die Taten verurteilt werden und die Täter verurteilt werden. Und dem kommen sie viel zu wenig nach. Außer, dass sie eben auch viel zu wenig diesen Schutz liefern.
Das heißt, Sie erleben das auch so bei Richtern, Richterinnen, dass da zu wenig Wissen da ist oder Interesse? Oder wo, glauben Sie, liegt das Problem, dass eigentlich, ich bleibe jetzt mal bei Wissen, dass dieses Wissen nicht vorhanden ist?
Ich glaube, das Problem ist, dass natürlich auch Richter und Richterinnen in genau diesem System leben und dass sie auch mit patriarchalen Strukturen aufgewachsen sind, dass sie auch auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert sind und dass aber die juristische Ausbildung überhaupt nicht darauf sensibilisiert, dass es etwas wie Sexismus gibt, im Übrigen auch Rassismus, Klassismus, all das spielt im Jurastudium keinerlei Rolle. Im Jurastudium geht es um die Vermittlung der Gesetze, aber eben Sexismus, Rassismus, Klassismus wird völlig ausgeklammert. Das geschieht dann auch nicht im Referendariat. Und wenn man einmal Richter oder Richterin ist, muss man auch niemals in seinem Leben irgendeine Fortbildung machen. Dazu können Richter und Richterinnen jedenfalls im Moment noch nicht verpflichtet werden. Das heißt nicht, dass alle Richter und Richterinnen nicht informiert sind. Es gibt welche, die haben sich großes Wissen angeeignet. Die sind, finde ich, auch sehr sensibel im Umgang mit den Zeugen und Zeuginnen, haben sehr viel von den Strukturen verstanden und sich angeeignet und wirklich, also merkt man auch, sie haben viel gelesen dazu, sich damit beschäftigt. Aber es gibt eben auch Richter und Richterinnen, die das überhaupt nicht getan haben.
Ist es dann mehr Arbeit für Sie als Anwältin in solchen Gerichtsverfahren? Weil Sie das, haben Sie das Gefühl, Sie müssen da jetzt auch noch Bildungsarbeit leisten?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, Bildungsarbeit im Gerichtssaal zu betreiben, weil es da ja auch bestimmte Hierarchien und Vorannahmen
und
gibt,
Abläufe,
wer da wen eigentlich irgendetwas zu sagen hat. Mhm. Also ich glaube, ich kann im Gericht vor allem um Verständnis werben und versuchen, doch zu transportieren, warum sich meine Mandantin auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat, warum sie zum Beispiel erst spät angezeigt hat, warum sie eben den Partner nicht verlassen hat oder warum sie sich auf eine bestimmte Art und Weise auch gegeben hat oder Dinge erzählt hat oder nicht erzählt hat etc. Also das kann ich versuchen. Ich kann versuchen, auch etwas darüber zu vermitteln, wie das strukturell ist und kann hoffen, dass Richter und Richterinnen sich das dann auch anhören. Das macht die Gegenseite dann übrigens genauso. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit so ein Erlebnis, da habe ich tatsächlich erzählt, warum meine, oder habe versucht, dem Gericht nahezubringen, warum meine Mandantin sich erstmal sehr lange geschämt hat, dass sie in ihrer Ehe vergewaltigt worden ist und das niemandem berichtet hat. Und dann rief, also wir sitzen uns so gegenüber, neben Klage und Verteidigung, und dann rief der Verteidiger mir so rüber, oh, Frau Klemm ist ja voll 90er. Heutzutage schämt sich doch keine Frau mehr wegen einer Vergewaltigung. Und da war ich dann doch ein bisschen erstaunt und dachte, das muss man sich auch erstmal trauen. Der sagte dann zu einem späteren Zeitpunkt noch, das gehöre ja mittlerweile eigentlich in den Lebenslauf einer jeden Frau, auch mal vergewaltigt worden zu sein. Und auch sowas ist sprechbar im Gericht. Und ich würde auch sagen, eher wieder mehr, als es vor ein paar Jahren war.
Woran liegt das?
Also ich würde sagen, ja, es gibt sowas, also es gibt einen riesigen Backlash, das muss man sagen. Also es sind ja unglaublich viele Dinge widersprechbar. Also das erleben wir auch beim Rassismus. Also wie wird gesprochen? Wie wird gehasst öffentlich? Wie wird etwas vorgeworfen? Und also natürlich ist dieser Hass auch das muss man mal sagen, das ist jeder rechten Bewegung immanent, der Frauenhass. Aber ich würde sagen, der Frauenhass, der kittet eben so bis rein ganz ins bürgerliche Spektrum der Mitte. Und da würde ich sagen, gibt es so ein Gefühl von, jetzt haben die Frauen doch schon alles erreicht. So, was wollen die denn jetzt immer noch? Die können doch jetzt hier sogar als Richterin sitzen und trotzdem geben sie keine Ruhe. Die sollen jetzt endlich mal aufhören zu jammern. Und also so eine Haltung gibt es. Ich würde sagen, es gibt auch sowas, eine Freundin von mir sagte man, eine renitente Männlichkeit. Das fand ich ein sehr gutes Bild, so dieses, ja, jetzt können wir aber mal wieder und jetzt ist genug. Und dann, ja, dann gibt es ja auch diese wirklich rechten Sprechweisen eben zu sagen mit diesem Gender-Gaga oder über die Sprache, ja, über was sich da alles aufgeregt wird und eben auch mit so einer Vehemenz, mit so einem, ja, auch so einem Vernichtungswillen all dieser fortschrittlichen Bewegungen. Und das geht dann auch eben bis in den Gerichtssaal hinein.
Dieser Backlash vorangetrieben wird auch durch Aussagen wie eines Mannes wie Donald Trump, der im Wahlkampf sagt, grab him by the pussy, also fasst der Frau in ihren Intimbereich, wenn ich das mal etwas anders umformuliere und übersetze, bis hin zu der AfD, die bestimmte Frauenbilder propagiert und der auch mal auf Instagram ein Foto postet von einer idealen Frau mit traditionellen Werten und christlichem Glauben und heller blonder Haut und einem Baby auf dem Arm.
Ja, oder so dieser AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, der vor laufender Kamera mehrfach sagt, Feministinnen sind grässlich und hässlich. Genau, und der eben auch so Tipps gibt für junge Männer, wie man wieder ein echter Mann ist. Und auch Höcke, ja, sagt Dinge, ja, wie man wieder zur Männlichkeit kommen muss und zur Wehrhaftigkeit. Und also ich würde auch sagen, die Rechten, die treiben das voran. Aber das geht eben, also bis hin ja auch zu einer sehr oft sehr antifeministischen Politik, auch in der FDP. Also es gibt da ganz viele, ja, Nachahmer. Oder ich würde eben so sagen, es gibt so einen Kitt, ja, der eben dann Männer miteinander vereinigt in dieser Möglichkeit der Machterhaltung.
Wie sieht es denn da politisch aus? Also im Februar, da hat sich die EU auf ein gemeinsames Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt geeinigt. Einerseits ein Meilenstein, aber das Ganze wird durch eine große Leerstelle getrübt, und zwar durch den Straftatbestand der Vergewaltigung. Denn da gibt es EU-weit weiterhin keine einheitlichen Standards. Also zum Beispiel das Ja-und-Ja-Prinzip, dass man sexuelle Handlungen ausdrücklich zustimmen muss. Und wenn man das eben nicht getan hat, kann man das als Vergewaltigung werten? So ist es zum Beispiel in Spanien. In Deutschland gilt, Nein ist Nein. Also die Person, die den Sex nicht wollte, die sexuelle Handlung nicht wollte, die hätte Nein sagen müssen, laut und deutlich. Wurde da eine Chance vertan, innerhalb der EU die Frauen besser zu schützen?
Ja, ich würde sagen, inwiefern jetzt dieses EU-Gesetz tatsächlich für Deutschland massive Auswirkungen gehabt hätte, da bin ich mir nicht so sicher. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass es eben in anderen Staaten, in denen es nicht diese Regelung gibt, auch noch nicht mal unser Gesetz gibt, ja, in denen hätte man durch ein einheitliches EU-Recht tatsächlich etwas bewirkt und sehr viele Frauen oder Taten unter den strafrechtlichen Schutz beziehungsweise das strafrechtliche Verbot stellen können. Und dass das die FDP verhindert hat, also dass sie das verhindert hat, ist nur tatsächlich mit antifeministischen Bestrebungen zu erklären, dass sich auch wie das verhindert wurde und dass ja wirklich viele versucht haben, also das zu verändern und überhaupt ins Gespräch zu kommen mit dem Justizminister, der das völlig verweigert hat. Das fand ich schon doch wirklich erstaunlich. Und auch gerade für eine Partei der FDP, die früher ja durchaus auch in bestimmten Bereichen auch eben eine bestimmte freiheitliche Sichtweise hatte. Und wenn die jetzt nur noch irgendwie auf Wirtschaftsfreiheit und Männerfreiheit abzielt, dann ist das auf jeden Fall wirklich beachtlich.
Wie sehen Sie denn die politischen Bestrebungen, Frauen besser zu schützen? Also was ich so beobachte, ist, wenn es dann doch mal zu einem Aufschrei kommt, nachdem eine Frau ermordet wurde, dann gibt es sehr gerne so populistische Ideen, zum Beispiel die Strafen zu verschärfen. Wie würden Sie das beurteilen? Wie groß ist das politische Interesse daran, Frauen zu schützen in Deutschland?
Also ich würde sagen, es gibt schon diese Kundgabe und das wahrscheinlich sogar von allen Parteien oder von den meisten, dass man Gewalt gegen Frauen verhindern will. So, dann würde ich sagen, gibt es das mit den Einschränkungen, je rechter man wird, dass Gewalt gegen deutsche Frauen verhindert werden
deutsche
soll.
Deutsche Frauen im völkischen Weltbild.
Im völkischen genau. Sinne, genau. Ja, natürlich nicht sonst, sondern im völkischen Sinne, dass es auch, dass es so eine Hetze gibt gegen eine bestimmte angeblich ausgemachte Täterstruktur, dass es da bestimmte Vorannahmen gibt. Und also wir hatten ja auch eine Zeit lang hatten wir ja diese rechten Bewegungen, die tatsächlich auf die Straße gegangen sind und eben Schilder von weißen deutschen Frauen hochgehalten haben und eben gegen Gewalt protestiert haben. Und dann gibt es eben diese Rufe nach härteren Strafen. Das haben wir in den letzten Jahren immer bei, wenn es um sexuellen Missbrauch gegen Kinder ging, da wurden die Strafen sofort erhöht. Aber strukturell ändern die alle überhaupt nichts. Ja, so, weil also alles, was Geld kostet, wird nicht gegeben. Es wird ja dann auch gleichzeitig alles weiter eingeschränkt. Ja, also die Beratungsstellen, die Frauenhäuser, die Kampagnen gegen Gewalt, die gesamte Prävention. Auch da passiert einfach viel zu wenig. Aufklärung in den Schulen, Sozialarbeit, Täterarbeit, all das wird nicht angegangen. Und Gewalt gegen Frauen ist am Ende ein Gleichstellungsproblem. So, es geht darum, dass man echte Gleichberechtigung braucht und dann wird man genau diese Machtstrukturen nicht mehr ganz so durchsetzen können. Dann werden wir immer noch was brauchen, aber erstmal brauchen wir Gleichstellung. Und all diese Arbeit wird ja in den letzten Jahren immer mehr gekürzt.
Das heißt, es gibt so vielleicht im Privaten den Spruch, schützt eure Töchter, aber für die Erziehung der Söhne wird nichts getan oder zu wenig getan, zu wenig Prävention, zu wenig Bildungsarbeit.
Ja, alles Mögliche. Wir brauchen eine andere Vorstellung von Männlichkeit. So, und daran müsste wirklich gearbeitet werden. Und wir hatten es ja vorhin schon mal kurz darum, wie Männer angesehen werden und was Männer tun können oder dass Männer eben sagen, sie seien ja selbst nicht gewalttätig. Und ich bin häufig ganz überrascht, was für Männlichkeitsbilder transportiert werden und am Ende auch in Gerichtssälen. Ja? Also wenn, was wir zum Beispiel häufig haben, das Problem ist, dass, wenn wir wieder ins Sexualstrafrecht gehen, eine Frau berichtet, dass sie, weiß ich nicht, zuerst irgendwie einverständliche sexuelle Handlungen mit einem Mann ausgetauscht hat, dann irgendwann gar nichts mehr getan hat und erstarrt ist. Dieses Erstarren kennen wir aus zahlreichen Fällen. Und da neigt die deutsche Rechtsprechung dann dazu zu sagen, na ja, die hat ja nicht wirklich Nein gesagt, die hat auch nicht mehr getan, die ist ja einfach nur erstarrt, dann konnte der Mann eigentlich gar nicht erkennen, dass sie einen entgegenstehenden Willen hatten. Das finde ich unglaublich, ja, das würde ja dafür sprechen, dass Männer nicht in der Lage sind, während sie sexuelle Handlungen ausüben, ihr Gegenüber überhaupt wahrzunehmen. Ja, so überhaupt zu sehen, diese Frau bewegt sich nicht mehr, die lächelt auch nicht, sondern die ist erstarrt. Und das stimmt ja einfach nicht. Ja, das stimmt einfach nicht und es ist ein Männlichkeitsbild, gegen das sich auch sämtliche männliche Personen wehren sollten. Und das wird aber noch nicht genug gefördert. Die Männer werden noch nicht genug erzogen. Also Männlichkeit wird auch immer noch und auch heutzutage, dass Jungs irgendwie beginnen, sich miteinander zu prügeln, das ist Teil der Erziehung und das ist geduldet oder auch gefördert, also diese tatkräftigen Jungs, ganz anders als das bei Mädchen ist. Und deswegen glaube ich, man muss wirklich ganz früh in der Erziehung anfangen und man muss in Kitas anfangen und man muss eben über Männlichkeitsbilder reden, man muss aber auch über Gewalt reden, man muss über Gewalt in der Familie sprechen, man muss den Kindern Räume geben, um das auch zu sagen. Wir gehen davon aus, dass in jeder Klasse 3 bis 4 Kinder sitzen, die zu Hause Gewalt erleben, aber es wird einfach nicht thematisiert. wie die Kinder auch darunter leiden. Auch das wird ja immer weggedrängt.
Frau Klemm, wenn Sie damit tagtäglich in Ihrer Arbeit als Rechtsanwältin zu tun haben, wie gehen Sie damit um? Macht es Sie wütend, mürbe?
Gibt es noch mehr Worte?
Müde, verzweifelt.
Alles Mögliche.
Oder kämpferisch.
Ja, also es macht mich manchmal auch unendlich müde und manchmal bin ich auch verzweifelt oder wütend und wünsche mir sehr, dass es mehr Wut eigentlich gibt. Dass es, also manchmal denke ich, oh, wenn alleine all meine Mandantinnen auf die Straße gehen würden und all die Frauen, die hier von Gewalt betroffen sind, ja, auf die Straße gingen, streiken würden, was auch immer, dann wäre ganz schön was los. Und das wünsche ich mir mehr. Ich bin in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen in Sorge. Mir macht es große Sorge, die erstarkende rechten Parteien und Bewegungen. Mir macht der Backlash richtig große Sorge und ich befürchte, dass immer mehr Menschen und auch gerade Menschen, die sowohl aufgrund ihres Geschlechts als auch aufgrund ihrer Herkunft oder Zuschreibung oder ihrer Religion angegriffen werden und massiv verletzt und ausgegrenzt werden. Deswegen würde ich sagen, ist im Moment mein Zustand durchaus auch Sorge. Andererseits, ich werde häufig gefragt, wie ich das aushalte. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht schwer auszuhalten, weil das ist tatsächlich auch ein Geschenk, das Vertrauen der Mandantinnen und mit ihnen so ein Stück des Weges gehen zu können und eben auch häufig erleben zu können, wie sie aus diesen schrecklichen Situationen herauskommen und ja, und wie sie diese Verfahren überstehen und wie sie dann irgendwie wieder ein anderes Leben anfangen. Also deswegen ist das, diese Arbeit an sich ist ganz großartig. Dass wir nicht so richtig viel Erfolg haben, das macht mich wütend.
Sie haben einmal gesagt, habe ich von Ihnen gelesen, dass Sie sich so ein Pendant zu den Ghost Bikes wünschen würden. Ghost Bikes, das sind weiße Fahrräder, meistens am Straßenrand, an den Stellen, wo Radler, Radlerinnen verunglückt sind. Und sie wünschen sich ein Pendant dazu, nämlich Denkmäler für alle toten und misshandelten Frauen. Wie sollte das aussehen?
Also tatsächlich, wenn wir Denkmäler für alle misshandelten Frauen haben, dann könnten wir, glaube ich, kaum noch laufen in unseren Städten. Das ginge, glaube ich, nicht. Ich habe das ja auch in meinem Buch einmal beschrieben, wie lange wir schweigen würden. Und wenn wir eben alleine der toten Frauen gedächten, wären es 2 Stunden, glaube ich. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau.
Ja, über 2 Stunden.
Über zwei Stunden. Also wenn wir am Ende eines jeden Jahres schweigen würden.
Also für jede Frau eine Minute schweigen, würden im Schnitt werden mehr als 130 Frauen im Jahr in Deutschland ermordet. Und dann wären das eben ja über 130 Minuten.
Genau. Und wenn wir dann auch die versuchten Tötungen beschwiegen und wenn wir dann eben alle Misshandlungen, dann könnten wir langfristig das Sprechen einstellen. Und so wäre das auch, wenn wir irgendwelche Denkmäler errichteten. Deswegen war meine Idee eher tatsächlich an den Stellen, an denen Frauen getötet wurden, dort irgendetwas zu errichten. Ich habe keine ganz konkrete Vorstellung, wie man das machen könnte. Ich finde nur, es ist eben zu wenig sichtbar. Und ich glaube, Sichtbarkeit ist sowieso ein großes Problem, dass wir diese wahnsinnige oder diese so häufige Gewalt sofort so unsichtbar machen. Und ich glaube, wenn man immer wieder sehe, okay, da ist, also es gibt ja so eine Installation mit so roten Schuhen, so Bänke mit roten Schuhen von einer italienischen Künstlerin, glaube ich, die das so dargestellt hat. Aber ich fände das an Tatorten noch besser, irgendetwas eben, um immer wieder daran erinnert zu werden, okay, auch hier ist eine Frau getötet worden. Ich fände es auch sinnvoll, wenn man tatsächlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer wie so ein Laufband bei den Nachrichten bringen müsste, wenn wieder eine Frau getötet wurde. Auch das würde Sichtbarkeit erzeugen. Ich finde, man muss auch darüber nachdenken, warum eigentlich niemand Täter kennt. So auch das, also die werden auch so unsichtbar gemacht. Also ich kenne sehr, sehr, sehr viele Täter aus den Gerichtssälen, aber alle sagen, in meinem Freundeskreis habe ich noch nie irgendwie einen Täter erlebt. Und auch das stimmt natürlich nicht. Und auch darüber muss man nachdenken, finde ich, auch mal zu beschreiben, wer sind eigentlich die Täter? Welche Hintergründe haben sie eigentlich? Also was passiert dann eigentlich, wenn jemand mal verurteilt wird? So, wie gehen die eigentlich weiter damit um? Haben die in ihrem Leben irgendwelche Konsequenzen eigentlich, weil sie ihrer letzten Ex-Frau den Kiefer gebrochen haben? So, also darüber tatsächlich auch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, was hier eigentlich los ist.
Es gab einmal eine Umfrage auf TikTok, was Frauen auf der ganzen Welt tun würden, wenn es 24 Stunden lang keine Männer auf der Erde gäbe. Und die häufigste Antwort der Frauen war, sie würden nachts in der Stadt spazieren gehen. Frau Klemm, würden Sie das auch machen?
Unbedingt. Unbedingt. Ich finde, das ist natürlich erschütternd, wenn man das hört, finde ich, wenn das der Wunsch ist von Frauen. Und trotzdem ist er ja so, also weiß nicht, wie es ihnen geht.
Ja, in den öffentlichen Raum. Also es ist ja, ich fand daran so erstaunlich, weil es ja darum geht, einfach im öffentlichen Raum unterwegs zu sein, ohne Angst zu haben.
Ja, und dass wir das alle kennen und auch egal, wie alt wir sind. Und also natürlich ist, würde ich auch immer sagen, ich habe irgendwie Freundinnen, die sind mutiger und welche, die sind weniger mutig. Aber alle, wirklich, ich glaube wirklich alle Frauen kennen das, wie sie ihren Nachhauseweg gestalten und wie man nachts eben sich bewegt und dass es bestimmte Orte gibt, die einfach so richtig No-Go sind, dass man eben nicht einfach mal quer durch den Park läuft und wie erleichternd wäre das, wenn wir das alles könnten.
Die Rechtsanwältin und Buchautorin Christina Klemm. Frau Klemm, danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Am Mikrofon war Christina Hartauer.